Ja? So ein kleines Fakt, das nicht viele wissen, ich habe lange nicht geredet als Kind, weil ich habe auch nichts zu sagen gehabt irgendwie.
Was heißt, wie lange hast du nicht geredet?
4.
Okay, ja. Gut, mein Sohn ist jetzt 3,5 und der redet ein halbes Buch. Ja, das ist wirklich, also für die, die keine Kinder haben, ja, das ist spät, ja?
Ja, und, aber es gab nie was zu sagen irgendwie von meiner Seite aus. Und irgendwie dann, ich habe einen guten Wortschatz, finde ich, aber irgendwo, ja, wenn es nichts zu sagen gibt, dann muss man auch nicht immer reden, genau. Was mache ich noch? Viele Leute sehen mich immer mit Krawatte und mit Hemd. Das ist, das mag ich, weil das ist so ein bisschen mein Setting und mein Personal Brand.
Ja, das sind wir gleich, aber ja, du weißt wenigstens, wie man sie anständig anzieht.
Alte Militärkrankheit, das ist so ein bisschen, wenn du in der Schweiz Militär gehabt hast und irgendwie so, genau. Dann bist
also im Militär habe ich sie einfach einmal mir binden lassen, schon abgenommen, ja. Aber ich habe dann einfach immer wieder hier geöffnet, ja, dann wieder drüber gestülpt und gut ist. Also ich habe es erst gerade vor 2 Jahren habe ich, also mit irgendwie 37 habe ich Krawatten binden gelernt.
So geil. Ja, da lernst du es natürlich. Und privat bin ich eigentlich eher so ein bisschen der auf Schweizerdeutsch sagen wir der Ruche. Ja, also ich gehe gern raus, ich gehe gern rennen, gern klettern. Ich habe auch keine kurzen Hosen an, im Gegensatz zu dir jetzt, weil meine Beine ziemlich malträtiert ausschauen. Aber ich mag das, wenn ich den Kopf abschalten kann. Wenn ich wirklich rausgehen kann, mich so ein bisschen spüre, auch Hände und all das Ganze erleben, weil wir leben in so einer extremen Aufmerksamkeitsökonomie, wo mein Hirn ständig irgendwelche Dinge aufschnappen muss die ganze Zeit und verknüpfen und verbinden muss. Und wenn ich dann ein bisschen abschalten kann und mich wirklich so wieder in die Natur rausbegeben kann, das finde ich genial, ja.
Ja, obwohl Rennen und so Trailrunning, wie du es tust, mit deinen offenen Beinen jetzt hier, gerade das wäre ja auch ein Grund gewesen, weswegen du jetzt hier mit kurzen Hosen kommen würdest. Hätte wahrscheinlich deinen Personal Brand noch ein bisschen rougher gemacht und noch ein bisschen nahbar.
Ja, genau, hätte nicht zur Frisur gepasst wahrscheinlich in dem Moment, genau, ja. Was wissen die Leute auch noch nicht so über mich? Ich bin Taubblinden-Dolmetscher. Das heißt, ich wollte eigentlich mal neben den 6 Sprachen, die ich spreche, was wirklich Gutes lernen, was den Leuten auch was bringt, habe aber kein Talent für Gebärdensprache. Also dieses Links-Rechts-Augenhand-Koordination, das kann ich nicht. Und bei taubblinden Menschen, da kommunizierst du über die Hand. Für mich als taktiler Mensch super cool, weil du redest dann über das Alphabet, das hier drauf ist. Und es ist so eine Nischengeschichte, weil nicht viele Leute wissen, dass es taubblinde Menschen gibt. Und da gehe ich auch 2-mal im Jahr mit und begleite die Menschen und zeigt denen die Welt, wobei eigentlich eher sie mir die Welt zeigen, weil das ist extrem spannend. Die sehen zwar jetzt physisch nichts, aber die spüren viel mehr und die sehen die Welt irgendwie auf eine Art und Weise, wo ich immer wieder staune und sage, mein Gott, was habe ich irgendwie für ein Brett vorm Kopf? Das ist wirklich schon spannend.
Das ist wirklich sehr spannend. Also du hast gesagt, das Alphabet, das sitzt auf der Hand.
Genau, ja, die Vokale hier auf den Spitzen, du hast die Konsonanten in der Länge und du hast so Sonderzeichen wie zum Beispiel das R, da tappst du auf die Hand drauf, oder das X, das zeichnest du so, und wenn du dich verschreibst, dann machst du diesen hier, also die es nicht jetzt gerade sehen, weil sie den Podcast hören, du reibst wirklich so die Hand und dann geht das neue Wort los.
Du kannst das gerne hier in die Kamera rein richten.
Genau, also du redest eigentlich hier drüber, weil du hast die entsprechenden, also zum Beispiel mein Name, das ist R, das ist so getappt, und dann das O und das G und das E und wieder das E und das R, das tappst du eigentlich in die Hand rein.
Und dann tappt man so ganze Konversationen.
Ja. Ja, also du machst jetzt nicht gerade so viele Füllwörter, Äs und Ös auch nicht, aber du versuchst im Kontext dann irgendwie zu erklären, und du musst auch nicht grammatikalisch perfekt sein. Also du kannst zum Beispiel sagen, Berg vor mir, wenn wir jetzt irgendwie wandern gehen, und dann willst du irgendwie bewusst machen, dass du jetzt irgendwie in einer Ebene bist und da kommt gleich ein Berg. Ja? Und das Verrückte ist, in dem Moment, die Menschen, die sehen dann wirklich, also die spüren sich wirklich im Raum drin und die merken das irgendwie, und dann suchst du einfach noch einen Stein und versuchst so ein bisschen dann über die Taktilität draus zu kristallisieren, von wegen, schau, dieser Berg ist jetzt eher ein rauer Berg, also nimmst du eher einen rauen Stein, oder nimmst du eher, wenn es ein schöner, abgeschliffener Berg ist, vielleicht eher so ein bisschen einen abgeschliffenen Stein, und so erklärst du die Welt.
Also, wenn da sich 2 treffen,
ja,
dann gehen die hin, dann hält der eine die eine Hand hin, der andere die andere, und er schreibt auf der einen und der andere schreibt auf der anderen. Oder wie geht das?
Das wäre fantastisch, wenn das gehen würde. Habe ich das so noch nie gesehen. Nein, du sprichst eigentlich, du erklärst was auf der einen Hand und dann wird gewechselt. Das heißt, die meisten taubblinden Menschen, die treffen sich, weil sie vorher ausgemacht haben. Da gibt es auch so Schreibmaschinen zum Beispiel, oder du kannst übers Handy kannst machen. Was man wissen muss, nicht alle sind zu 100% blind, zu 100% taub, sondern das wirst du eigentlich erst auch mit dem Alter. Und das Spannende daran ist, die machen das aus und die wissen dann, okay, ich komme jetzt und die haben auch immer so ein kleines Thema und dann wird sich mal so ein bisschen ja, angefasst im Sinne von, schau, da bist du irgendwie und dann wird der Erste, der halt schneller ist, der nimmt halt die Hand und erklärt mal was. Und dann wird gewechselt, dann kommt die andere Hand, dann kommt wieder die Hand, dann kommt wieder die Hand.
Und also so eher in Monologen, dann kurze Monologe. Ja, genau. Wie lang dauert so ein Monolog?
Uff, das kann manchmal, ich habe schon Spieleabende erlebt, da waren die 4 Stunden dran und nebendran haben die da hin und her diskutiert. Also das kann schon dann hin und her gehen, ja.
Es ist auch wahnsinnig intim.
Das stimmt, ja, es ist sehr nahe, ja. Ich würde, intim ist möglich, wahrscheinlich auch, weil man weiß auch nie ganz genau, was die diskutieren in dem Moment, aber es ist eine gewisse Nähe und du musst es auch zulassen. Und auch wenn du jetzt dolmetschst und wenn du das Ganze begleitest, ist es schon auch irgendwie ein Vertrauensbeweis, weil in unserer sehr digitalen, so ein bisschen oberflächlichen Welt, die wir ein bisschen sind, da kannst du ja alles darstellen, was du willst. Hier die Hand, das ist deine Hand und das sind deine Worte und das ist irgendwie, das ist so echt und so nah, das kannst du nicht verstellen.
Und bei einer Diskussionsrunde wäre es rein theoretisch möglich, dass also so du als Dritter, Außenstehender, du stehst dann daneben und schaust die Hände an und hörst dann wie zu, geht das?
Schwierig, da musst du extrem gut hinschauen und extrem konzentriert sein. Es geht grundsätzlich schon, dass du über das Auge sozusagen das wie mit aufnimmst. Allerdings die Stärke liegt dann im Taktilen, also in der Berührung. Und du merkst es eigentlich darüber. Du kannst grundsätzlich, kannst du reinschauen und so ein bisschen reinhören. Aber wenn zwei sich dann treffen und die machen das wirklich dann extrem halt schnell, weil sie es auch können, ja, da kommst du fast nicht mehr nach. Das ist wie Stenografieren.
Eben, wahrscheinlich bist du, wenn du das nur 2-3 Mal im Jahr machst, bist du wahrscheinlich gar nicht mehr so schnell. Also du kommst dann auch wieder rein.
Du kommst rein, so nach 2-3 Stunden bist du voll wieder drin, ja. Ja.
Wie kommt man auf sowas?
Ja, wie gesagt, ich war so ein bisschen, habe mir überlegt von wegen, was ist eine Sprache, die Menschen verbindet, neben den Sprachen, die ich schon spreche und das, die Gebärdensprache, die konnte ich mir irgendwie nicht aneignen und dann, wie es der Zufall so will, bin ich über das gestolpert, über einen Freund, also einen Freund von einem Freund von mir und der hat gesagt, du schau mal, das wäre doch noch was irgendwie und da gibt es in meinem Heimatkanton, im schönen Kanton Thurgau, gibt es so ein Taubblinden-Kulturforum und da bin ich so reingerutscht.
Und jetzt bist du gerade an einer neuen Sprache dran, die du lernst? Oder womit bildest du dich aktuell weiter?
Momentan bin ich sehr stark mich am Weiterbilden, wenn es ums Thema Biologie und Chemie geht. Und zwar mehr so menschliche Biologie und menschliche Verhaltensmuster, wie wir uns durch diese ganzen technologischen Dinge auch so ein bisschen verändern. Zum Beispiel, was ich letztens gerade mit aufgeschnappt und gelernt habe, ist zum Beispiel, dass unser Gehirn in der Sekunde 4-mal nach Dopamin lechzt. Das heißt, das hat sich verändert in den letzten paar Jahrzehnten, dass wir eigentlich Dopamin-Junkies geworden sind.
Also Likes, Glückshormone,
genau,
oder?
Genau, Glückshormone werden dann die Serotonin, das sind dann die, die so ein bisschen wohlig dieses Gefühl geben. Dopamin ist ja ein Neurotransmitter, also ein Enzym, das eigentlich dann Informationen in unser Gehirn reinbringt. Also wenn irgendwo was klimpert oder irgendwas aufhört, auch ein Like natürlich, das ist eine Information, das unser Gehirn neu irgendwie aufnimmt. Jetzt wenn du halt plötzlich so 10, 20 oder 10.000, 20.000 Like kriegst, dann wirkt es nicht mehr gleich natürlich. Und das Verrückte ist, dass unser Gehirn offensichtlich irgendwie so abhängig ist von diesem Dopamin, weil es so ein bisschen sagt von wegen, hey, du bist am Leben und hey, du bist beliebt und eben so ein bisschen, es wird so ein bisschen falsch interpretiert als Glückshormon, ja, und du und ich, wir wissen ja beide, dass irgendwie ein Like macht dich ja nicht unbedingt glücklich, sondern kann man diskutieren, gell? Und das ist schon spannend, ja, was man irgendwie merkt, dass die Maschine den Mensch verändert, ja, und das fasziniert mich momentan extrem.
Ja, ein Like macht nicht unbedingt glücklich, aber ein Dislike kann durchaus deprimieren.
Oder? Ja, und das Spannende ist, es gibt eine andere Studie, die herausgefunden hat, dass das Nicht-Auslösen von Dopamin noch viel stärkere Wirkung hat als das Auslösen. Das heißt, wenn du eigentlich eine Erwartungshaltung hast von Dopamin, also wenn du machst einen tollen Post oder machst einen tollen Beitrag und du denkst dir in dem Moment, oh, der muss jetzt abgehen wie eine Rakete und der kommt nicht. Und du schaust drauf und es passiert nichts. Das gibt so ein Loop in dir drin. Das ist wie so eine kleine Delle und das wird dann immer schlimmer und schlimmer und schlimmer.
Abwärtsspirale.
Ja, Abwärtsspirale, absolut, genau. Und das heißt dann nachher, dass der nächste Beitrag, den du dann machst, das nächste, was du dann rausspielst, das hat dann noch viel eine größere Wirkung. Also wirklich so ein kalter Entzug ein bisschen.
Und was lernen wir aus diesem aus dieser Erkenntnis, dass wir das viermal pro Sekunde haben, dass wir eigentlich permanente Glücksjunkies sind?
Wir sind definitiv Glücksjunkies und für uns so als Digitalarchitekten bedeutet es ja grundsätzlich auch, dass wir, wenn wir in dieser Welt uns bewegen von mobil und digital und diesen ganzen Plattformgeschichten, dass du eigentlich, du hast die Wahl. Du hast die Wahl zu sagen, okay, ich gehe auf diese Welle mit und ich will auch ständig irgendwie diese Glückshormone auslösen beim Gegenüber, ich will ständig irgendwo das versuchen auszuloten und die Leute einzuholen, oder ich nehme mich raus und gehe in die andere Ende des Spektrums und gehe auf sogenannte Oxytocin. Oxytocin wird ja dann hergestellt, wenn du eine Bindung herstellst, das heißt, das kommt zuerst mal, wenn du ein Kleinkind bist und auf die Welt kommst und dann die Mutter kann das Kind stillen und der Vater mag das Kind auch dementsprechend und das kommt so auf die Brust und das löst Oxytocin aus und du kannst immer dich entscheiden von wegen, welches Ende will ich jetzt bespielen und ich finde irgendwie noch spannend, weil dadurch, dass wir so extrem schnell getaktet sind die ganze Zeit, schneller geht irgendwann nicht mehr. Wir haben es jetzt in diesen letzten paar Monaten gemerkt, es geht nicht mehr weiter. Das heißt irgendwie, wir versuchen jetzt mehr auf der anderen Ebene Dinge zu bauen und so die ganzen Mechanismen abzuholen, damit die Leute ins Vertrauen kommen und in die Bindung. Und das bedeutet aber auch zum Beispiel, dass Formate wie zum Beispiel Podcasts oder Videos wieder länger werden, weil eben Bindung entsteht und weil dadurch irgendwo auch das Vertrauen aufgebaut wird. Und eigentlich ist es eine riesige Chance.
Es ist in dem Fall eine Umkehrung vom schnellen Suchtbefriedigen hin zum Gesättigtwerden.
Vielleicht. Wäre noch spannend, so deine Meinung zu wissen, weil in dem Moment, es braucht wahrscheinlich beides. Es braucht dieses kurze, schnell getaktete, dieses Vlog-ähnliche Format, was du ja auch so ein bisschen ausprobierst oder auch schon sehr gut machst, muss ich so sagen. Damit du die Aufmerksamkeit gewinnst, aber dann musst du schaffen, die Leute zu transformieren oder zu konvertieren fast, damit sie dann mehr Zeit mit dir verbringen. Und ich weiß, wie es du erlebst, aber ich glaube, es ist immer so ein Spagat, oder? Von wegen, mache ich jetzt eher schnelle Schnitte und kurze Formate oder gehe ich wieder ins Längere rein? Wissen natürlich, dass nicht irgendwie die gleiche Anzahl von Leuten das nachschauen, oder letzten Endes?
Ja, spannenderweise habe ich mich gerade gestern in der Body darüber unterhalten, weswegen denn das ganze Gaming so gut funktioniert, beziehungsweise warum so aber Millionen Menschen anderen Menschen beim Gamen zuschauen, weil im Endeffekt oftmals sind es irgendwelche Ego-Shooter oder Metzel-Games und so weiter und so fort. Also um den Inhalt kann es dort ja nicht gehen. Also es kann ja nicht um das Game gehen. Dann meinte der, und lustigerweise auch im Militär haben wir uns kennengelernt, übrigens für euch, die nicht aus der Schweiz seid, wir haben obligatorisches Militär, man kann natürlich in Zivilschutz gehen, aber dann zahlt man 2% Steuern, je nachdem wie viel, das man abgearbeitet hat, ein bisschen weniger, und wenn man sagt, ja gut, nützt es nichts, schadet es nicht, dann kann man das machen. Ich war beim Arzt und habe gesagt, ich will das nicht tun, und dann meinte mein Arzt, das könnte dir doch gut tun, wenn du ins Militär gehen würdest, und deswegen habe ich dann diese 15 Wochen gemacht. Also, zurück zu meinem gestrigen Gespräch, wo ich ihn gefragt habe, dieses Twitch, warum schauen sich so viele Leute dieses Zeug an? Da meinten sie ja, was der macht, ist eigentlich gar nicht so relevant. Relevant ist, dass man mitfeiern kann, dass man sich freut, wenn er jetzt diesen und jenen XY besiegt hat oder wenn er es nicht schafft, wie geht er mit seinen Gefühlen um und so weiter und so fort. Und bei mir im Kopf gleich so, oi, siehst du, genau so war das, die Brille, genau, gerade die Brille weggeschnippt, so, die ist jetzt wieder drin. Ey, und ich wirklich so gerade die Lampe an, irgendwie, ah, jetzt verstehe ich das. Ich würde mir das zwar nie anschauen, und da meinte ich, ja, und aber das ist ja nicht always on, ist ja wie auch ein Problem, weil die Verfügbarkeit muss ja dann auch kommen, irgendwie, um eine Bindung einzugehen, braucht es ja eine gewisse Konstanz und natürlich eben auch Relevanz, dass man sich immer wieder trifft, weil wenn man jemand nur ein-, zweimal an einer Party pro Jahr trifft, dann wird das noch kein Freund. Wenn man ihn wöchentlich oder regelmäßig trifft und in näheren Austausch kommt, dann ja, dann kann das geschehen. Und da meinte er, ja, das ist so, aber deswegen sind die auch täglich live.
Spannend. Das heißt, es ist so ein bisschen ähnlich eigentlich wie wenn du diese Telenovelas oder so dieses gute Zeiten, schlechte Zeiten von früher, ja, so, es läuft glaube ich immer noch, ne?
Ja, genau.
Ja. Ja, ja, du hast eigentlich so diesen fixen Ablauf, wo du dich einschaltest und wahrscheinlich merkst du nach einer gewissen Zeit, wenn du es jetzt zwei, dreimal nicht gesehen hast, du hast so ein bisschen irgendwie das vermisst auch und über die Zeit baut sich das irgendwie so ein kleines Following und auch eine Beziehung oder eine, wie sagen wir so, eine Gefolgschaft so ein bisschen auf, ne?
Ja, und irre auch, wenn du dieses Twitch anschaust, da habe ich ihn gefragt, ja, was passiert denn, wenn jetzt der nicht online ist? Also wenn man weiß, gut, er ist irgendwie zwischen 20 und 22 Uhr oder ja, zwischen 20 und 03:00, weil die Gamer, kennst du ja, da vergisst du gerne mal schnell die Zeit und so weiter. Wie kriegt man denn die hin, dass sie nicht auf den kalten Entzug kommen, wo wir da wieder wären? Und da meinten sie, ja, da meinte er, dass da einfach andere Feeds, die sie gut finden, eingeblendet werden. Also die werden wie quasi dann, wenn sie nicht online sind, dann kommen quasi Feeds von anderen, die entweder dasselbe machen, die sie gut finden oder und so weiter und so fort, um eben diesen kalten Entzug nicht hochkommen zu lassen.
Und am Ende gewinnt die Plattform natürlich, ne? Weil die Leute sind auf der Plattform drauf, geben die Aufmerksamkeit und die Zeit dementsprechend. Twitch gehört ja zu Amazon. Ja, das heißt, die gewinnen immer in dem Moment. Spannend.
Ja, das ist wirklich, das ist absolut abgefahren. Die gewinnen wirklich immer. Und vom Business Case her cashen die Guys, cashen dreimal richtig ab. Okay. Also die richtig guten Twitcher, die cashen dreimal richtig ab. Die cashen einmal ab, wenn sie dort drauf spielen. Also wenn sie auf Twitch live sind, können sie Werbung einblenden. Nachher nehmen sie die Twitch und hauen die erstens das ganze Gameplay, also die ganzen Sendungen hauen sie auf YouTube drauf. Und dann machen sie einen zweiten, wo sie quasi sich selber nochmal kommentieren. Sie kommentieren das Kommentierte und das Spiel nochmal in einer kürzeren Version und haben dann nachher nochmal die Möglichkeit, dann sich natürlich eben auch noch beim Film zu zeigen in einem Vlog. Also hat der durchschnittliche Super-Twitcher, der dieses, wie hieß das, Oxytocin voll rausballert und befriedigt natürlich eben auch, hat die Möglichkeit, viermal so richtig derbe Cash einzufahren. Mit
ja,
ja, der zweitbeste Gamer, eben nicht PewDiePie, sondern ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Nein, er heißt irgendwie XY Black. Ich muss nachher mal googeln, ich hau's euch in die Description rein. Der hat jetzt irgendwie, das ist ein Deutscher, 2,6 Millionen Zuschauer. Und wenn du dir überlegst, 2,6 Millionen Zuschauer, 85.000 plus Aufrufe und dort überall Werbeeinblendungen, that makes a living.
Das macht definitiv ein Living. Und vor allen Dingen, du gewöhnst ja auch eine Generation und ein Publikum an eine Art und Weise im Storytelling, das ja nicht gescriptet ist in dem Moment. Ich meine, die überlegen ja jetzt nicht groß von wegen, mache ich Spannungsbogen und gehe ich dahin und dann mache ich das, sondern die müssen ja extrem gut improvisieren können. Aber es ist auch schon ein extremer Druck, weil du musst ja, wenn du dich selbst filmst, immer darauf achten von wegen, darf ich jetzt das sagen oder nicht? Weil da gibt es ja auch so Beispiele von wegen, die dann einfach die Kamera offen lassen und dann haben sie andere Dinge gesagt, die nicht so gut waren in dem Moment.
Aber ich glaube, da geben sie einen Strauch.
Meinst du? Echt? Vielleicht, ja. Aber es ist trotzdem so ein bisschen, was ich spannend aus, was ich mitnehme jetzt auch, ist von wegen, wenn du nicht live bist, nimmt ein anderer deinen Platz ein. Und das heißt ja in dem Moment auch, du musst extrem damit leben und auch umgehen können, dass der Konkurrenzdruck ständig, also steady on, irgendwo dich wiederum verdrängt irgendwo.
Ja, und abgefahren finde ich ja auch, und das ist ja wie mein Metier oder gehört wie zu meinem Metier dazu, musst du aber auch mit einbeziehen, wenn du diese Häuser konzipierst und baust, ist ja auch bis zu einem gewissen Grad diese künstliche Verknappung, die es ja immer wieder braucht, dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out. Ja. Aber die können ja wie quasi nicht, weil du hast ja gesagt, ja, da springt jemand bei ihnen in die Bresche und sie verlieren eigentlich wieder Revenue, wenn sie dann nicht dran sind. Aber wie siehst du das?
Ich merke es vor allen Dingen bei unseren Kunden halt auch, wenn ich denen so ein bisschen die Kundenreise erkläre und auch so sage, schau, wenn du in einem Bereich drin bist, wo die Leute eine extrem große Auswahl haben, dann sind es ganz kleine Dinge, die manchmal so den Ausschlag geben. Zum Beispiel, wir haben Kunden, die sind im Waschmittelbereich drin. Waschmittel ist eine Commodity, das kannst du hier gleich um die Ecke kaufen, jederzeit mitnehmen, aber sie haben so ein, zwei USPs, die ein bisschen nachhaltig und so weiter sind. Aber grundsätzlich, wenn die Leute das Resultat nicht sofort finden, du hast heute noch irgendwie eine Zeitspanne von 8 bis vielleicht 10 Sekunden, bis den Leuten den Geduldsfaden reißt. Und diese Verknappung heißt auch in dem Moment auch, dass du immer dafür sorgen musst, dass du on top of everything bist. Das heißt, du musst bei Google top sein in dem Moment, du musst top of mind sein, wenn es um Social geht, du musst die Newsletter-Kadenz so drin haben, dass gerade wenn das Waschmittel in diesem konkreten Fall wieder weg ist oder ausgeht, dass du wieder so eine kleine Aktion reinspielst. Das ist extrem wichtig, dass du in dem Moment auch so diese Verhaltensmuster wieder erkennst und auch dafür sorgst, dass die Leute eben nicht in dem Bereich kommen, wo sie etwas vermissen, sondern eigentlich, du musst es fast schon antizipieren. Und das ist schon ein bisschen verrückt eigentlich.
Du musst das vermissen, musst du immer antizipieren. Das gehört einfach dazu. Mhm. Natürlich, weil Follower generierst du ja bis zu einem gewissen Grad halt eben dadurch, weil sie gerne mehr möchten.
Richtig, ja. Die Kunst ist wahrscheinlich aber dem Moment von wegen, wie findest du raus, was den Leuten wirklich einen Mehrwert generiert, damit sie auch wieder und immer wieder kommen. Weil ich meine, auch ein Kunde ist ja nur dann ein Kunde oder eine Kundin, wenn sie wiederholt regelmäßig kommt. Also du willst ja eigentlich nicht nur so eine One-Off-Geschichte, da einfach einmal was kaufen, einmal was konsumieren, sondern du willst ja diese Gefolgschaft aufbauen, dieses Following sozusagen. Aber da dann noch diese extra Meile zu gehen, damit du denen was gibst, damit sie eben nicht nur im Konsum, sondern auch in dem Entertainment und so weiter kommen. Das ist ja schon extrem schwierig. Wie siehst du das?
Gestern hatte ich auch für diesen Podcast ein Gespräch, wo ich eingestiegen bin mit Rainer, was ist für dich Erfolg? So mit Rainer Kuhn, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, sehr kultiger Guy. Habe ich ihn gefragt, Rainer, was ist für dich Erfolg? Und dann meinte er, das Spannende ist, wenn man das Wort mal auseinander nimmt, ist Erfolg bedeutet, er folgt.
Ja.
Geil, oder? Ja. Ganz geil. Ja. Ganz geile Nummer. Ja. Wirklich, er folgt. Ja. Und was sagt uns denn das? Das ist schon fast philosophisch oder alchemistisch.
Ja, ich glaube, das ist auch, was viele Leute auch nicht verstehen, auch nicht sehen in dem Moment, dass wahrscheinlich 99% der Reise, bis du zum Erfolg kommst und er dann eben folgt, diese Arbeit ist. Weil wir sehen immer nur die Leute, die dann Erfolg haben in dem Moment. Du siehst nicht die 20 Jahre vor Amazons Erfolg, du siehst nicht Elon Musk, wie er wahrscheinlich kurz vor der Pleite stand und ich nicht wusste, wie es weitergeht. Du siehst nicht diese 99.000 von Personen, die jeden Tag aufstehen, vloggen und ihr Herz rausspielen. Ich meine, schon alleine, was du jetzt auch siehst, von wegen auf TikTok zum Beispiel oder auch auf WeChat und so weiter, wo die Leute siehst, die spielen Dinge raus, aber ein ganz kleiner Teil schafft es in dem Moment und wahrscheinlich ist Konsistenz und auch dieses dranbleiben, wirklich das einzige Erfolgsgeheimnis, das es irgendwo gibt. Es gibt nicht diese alchemistische Formel, außer eben, dass man regelmäßig und in der Summe irgendwo sich was aufbaut, was die Leute auch dann irgendwann gefällt. Aber vielleicht gewöhnt sich einfach dran. Vielleicht ist der Erfolg ja auch das erst, wenn du langsam so ein Following aufgebaut hast und Leute sagen, doch, weißt du was, ich glaube, der ist gekommen, um zu bleiben.
Ja, sehr schön gesagt. Ich sage immer, Reichweite und dementsprechend auch Erfolg, weil heute ist ja Erfolg gleich Reichweite bis zu einem gewissen Grad. Sag ich immer, Reichweite ist Geld, Geduld oder Zufall.
Richtig. Wobei Zufall ja so dieses Schöne ist, wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft. Weil es fällt ja nicht zufällig, also dieses Zufallen, es fällt einem ja zu. Ja? Also der Zufall ist ja etwas, was einem zufällt in dem Moment, wenn du nicht bereit bist, es aufzunehmen. Dann nützt ja auch der Zufall nichts, dann ist es eine verpasste Gelegenheit, oder? Und ich finde auch immer schön, dass die Leute, das sind ja auch bei unserem Projekt und auch bei den Dingen, die wir sonst machen, ich sage immer, schaut, wir müssen viel mehr vorbereiten und viel mehr investieren in die Zeit, um die Menschen zu verstehen. Und wir müssen das langsam aufbauen, damit es nachher auch gut kommt. Und da gibt es immer diese Diskussion von wegen, nein, ich will den schnellen Erfolg. Ich will es sofort, ich will es jetzt, diese Instant Gratification, ich will jetzt sofort diese Befriedigung, dieses Glück haben. Aber das gibt es ja auch nicht.
Ja, aber das wird einem ja halt eben so in der jetzigen Zeit, wo sich ja wirklich einfach alles wahnsinnig akzeleriert hat. Also wir gehen immer schneller, mehr posten, mehr dies, mehr das, mehr jenes. Da sind wir in einem früheren Stadium von diesem Gespräch auch wieder, wo halt eben Dopamin viermal gib's mir. Und natürlich eben auch die Geschichte von ich jetzt will sofort und dann auch noch diese ganzen Gaukler, die sagen, du, ich zeig dir, wie du in 3 Monaten XY erreicht hast, ja. die hier an jeder mit ihrem Bauchladen an jeder Ecke predigen, aktuell gerade. Wie siehst du das? Empfindest du, die Menschen haben wieder mehr Geduld?
Das ist eine sehr gute Frage. Haben wir grundsätzlich mehr Geduld oder sind wir uns mehr bewusst, dass es einfach auch eine gewisse Zeit braucht? Ich glaube, die Leute, die länger schon unterwegs sind, die merken, dass es ein bisschen mehr Geduld braucht. Dass es einfach mehr benötigt, um letzten Endes Erfolg zu haben, und die bringen den auch mit. Ich glaube, die Leute, die frisch anfangen oder die gerade sich auf den Weg machen, die haben die Geduld noch nicht, weil sie auch nicht genau wissen, wo die Reise hinführt. Und wenn ich mit Leuten spreche, die irgendein Business aufmachen, dann frage ich immer, wie lange bist du schon unterwegs? Die ganz, ganz kurz erst gerade angefangen haben, die sind extrem ungeduldig, weil sie kommen auch aus einer falschen Erwartungshaltung raus. Die Leute, die das schon 2, 3, 4 oder sogar 10 Jahre machen, die wissen auch, was es bedeutet, am Aufwand und dementsprechend reinzubringen. Die Frage ist mehr von wegen, ist unsere Gesellschaft bereit, in dem Moment wirklich das auch in der Masse auch zu bringen, also diese Geduld zu haben. Wir sehen es mit der Maske jetzt gerade, von wegen, ziehen wir die Maske jetzt an oder nicht? Haben wir die Geduld, das mal auszusitzen oder nicht? Ist eine Bewährungsprobe für uns alle in dem Moment. Aber es fängt irgendwo klein an, weil du hast ja auch in dem Moment auch in der Schule immer noch das Thema von wegen, du musst jetzt diese Prüfung schreiben, damit du dann nächstes Semester weiterkommst und du lernst jetzt irgendwie für morgen. Und ich glaube, das gibt einen falschen Takt. Irgendwo gibt es einen falschen Takt bei uns Menschen drin. Der wird erst wieder gebrochen, wenn du nachher merkst, oh mein Gott, ich muss noch irgendwie 40 oder 50 Jahre arbeiten, und die Langfristigkeit, die gewinnt irgendwo. Aber natürlich wird es auch uns vorgelebt mit diesem, du hast vorhin gesagt, mit diesem ich fahre jetzt Lamborghini und habe gleich einen Erfolg, ja. Und es funktioniert ja auch nicht mehr so gut wie auch schon, also man sieht immer weniger von denen. Ich glaube, die große Kunst in dem Moment ist, wie kann ich meine Geschichte so auch rausspielen, dass ich weiß, die wird auch weitererzählt. Wir sehen es ja bei den Gebrüder Grimm. Ich bin ein riesen Fan von den Gebrüdern Grimm. Die erzählt die Geschichte seit 200 Jahren, glaube ich, unterdessen. Und sie haben nichts an ihrer Aktualität und Analogie verloren. Und ich meine, du bist der größere Storyteller, also ich viel, viel, viel größer und hast mehr Erfahrung. In dem Moment, wenn die Leute ja auch eine Geschichte sich nicht bewusst sind, wie kitzelst du das raus? Wie kitzelst du aus den Leuten raus, dass sie trotzdem eine Geschichte haben, die wert ist zu erzählen?
Ich höre zu.
Du hörst zu und redest nicht. Spannend.
Ja. Auf die Geschichten kommt man nur mit zu und hinhören. Und das ist genau das Problem, dass viele Menschen haben wie vergessen, dass es 2 Arten von Hören gibt. Es gibt Zuhören und Hinhören. Also dann gibt es noch Weghören. Also das wäre dann die dritte. Aber weil beim Zuhören merkst du ja so die kleinen Nuancen nicht, die kommen. Aber wenn du genau hinhörst, dann kriegst du die Stories raus. Also weil abgefahren, ein wirklich krasses Learning war, als ich bei Sven Epine im Casting war. Also ich hab für ihn die Stories für 5 gegen 5 mitgeholfen rauszukitzeln, weil er ist ja Sven Epine, das ist ein sehr bekannter Moderator, der hat eine Gameshow, gehabt über Jahrzehnte hinweg, die 5 gegen 5 geheißen hat. Und er ist ja dort zu jedem hingegangen und hat gesagt, ja, du bist und du hast und du kannst. Und da mussten ja, zu jedem musste er eine kleine Story haben auf der Karte. Und dann gab es einfach wahnsinnig viele, einfach auch unspannende Menschen aus ihrer eigenen Sicht heraus mit wahnsinnig tollen Geschichten. Und teilweise braucht es einfach hinhören und auch eine gewisse Zeit und Ruhe, um dann wirklich auch auf die Geschichte zu kommen. Und wie man dann eine Geschichte macht, so dass sie auch weiter erzählt werden kann, das ist nochmal eine ganz andere Schiene. Das ist eigentlich die Königsklasse. Also die Brüder Grimm, die haben das richtig drauf. Aber auch dort, und da sind wir wieder bei Geduld, oder? Geduld bedeutet nicht warten, untätig da sitzen, sondern Geduld heißt konstant. Halt wirklich wie der Prediger auf der Kanzel, halt jeden Tag. Und irgendwann kommen vielleicht dann eben doch die Follower. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man eben am Prozess und am Doing so einen Spaß hat. Weil dann hat man ja auch eben den Return on Invest nur schon alleine von sich selber emotional.
Mhm. Absolut. Ich meine, das Schlimmste, was du hier machen kannst, ist dieses ständige Warten auf den Erfolg und dieses Warten auf, ich verstehe auch die Leute zum Beispiel nicht, die sagen, ich freue mich aufs Wochenende aus dem Grund, weil ich die Woche nicht mag. Du musst eigentlich jeden Tag mögen, weil jeden Tag hast du eine riesen Chance, was zu machen. Klar, du kannst am Wochenende arbeiten, ist auch cool. Du kannst am Montag arbeiten, aber dieses ständige Warten und Däumchen drehen, das verstehe ich gar nicht.
Du wartest, bis die Woche endet.
Genau, ja, richtig, genau, ja. Aber damit endet auch wiederum deine 1440 Minuten, die du hast jeden Tag, um was zu bewegen. Und selbst wenn du nicht den ultimativen finanziellen oder emotionalen Erfolg jetzt heute reinholst, du wirst ihn morgen holen. Und wenn nicht morgen, holst du ihn übermorgen. Und wenn nicht übermorgen, holst du ihn übermorgen. Aber er wird kommen. Der Erfolg folgt, ja.
Aber das ist jetzt spannend. Das ist jetzt wahnsinnig spannend. Du hast gesagt, eben diese 1440 Minuten und wenn die Woche endet, dann endet eigentlich auch die Chance, etwas zu bewegen. Das ist doch völliger Quatsch. Das
ist völliger Quatsch. Weil, gut, Zeit existiert ja gemäß Albert Einstein, glaube ich, der war das sowieso nicht, weil es ist relativ, ja. Du kannst extrem, ich habe heute ein ganz tolles Sprichwort gelesen, von wegen, ich habe so einen Newsletter, der mir so einmal am Tag irgendwie mal so die Leviten liest, und der gesagt, es gibt zwei Arten von die Zeit vergessen. Entweder wenn du etwas sehr, sehr gerne und gut machst oder wenn du etwas sehr, sehr, sehr ungerne machst, dann vergisst du auch so ein bisschen die Zeit. Dann wirst du nämlich nicht bewusst von wegen, was du jetzt gerade verloren hast in dem Moment. Und ich denke, viele Leute sind sich nicht bewusst, dass du halt jeden Moment die Chance hast, etwas zu bewegen und etwas zu erhalten in dem Moment natürlich auch. Aber wenn du die Erwartungshaltung hast, dass es immer sofort kommt. Ich glaube, diese Zeitspanne von wegen, der Erfolg muss jetzt kommen und, oh, ist es diese Woche wieder nicht gekommen, auf endlich Freitag, gut, endlich relaxen, Samstag, oh nein, wieder Montag, ja. Und bis du dann wieder in die Gänge kommst, ist Mittwoch. Und dann hast du noch 2 Tage Zeit und dann ist der Freitag und, oh, scheiß Woche gewesen, ne?
Ja, genau. Und dann werden wir ja alle permanent damit zugeschüttet, dass wir sind ja alle und sehr viele, vor allem die jüngeren Generationen, Gen Z und so weiter und so fort, die sind ja alle Weltmeister im einen Bildausschnitt des Gesamten zu zeigen, der vielleicht gar nicht so stimmt. Und genau deswegen, wenn du ja so gierig nach, wie du schön gesagt hast, Instant Gratification bist und dann auch noch auf, nicht nur Instant, sondern auf Insta gehst und dort siehst, ah, der hat wieder diesen Erfolg, der hat wieder diesen Erfolg, der hat wieder diesen Erfolg und der hat wieder diesen Erfolg, dann wird es halt einfach wahnsinnig schwierig, so das dann halt einfach auch auszuhalten.
Ja, wobei, ich glaube, das ist etwas, was ja die Leute immer wieder so ein bisschen auch den ganzen sozialen Medien vorwerfen, in dem Moment, dass sie sagen, sie zeigen nur so einen Bildausschnitt eben von und nur die schönen Seiten. Und dann gibt es diese andere Tendenz von wegen, ich zeige auch mal die schlechten Seiten und labe mich sozusagen an meinem Misserfolg und rede über meine F-Ups in dem Moment, ja. Ich habe so ein bisschen gelernt und auch gesehen, dass wenn du es schaffst mit dir selbst, einig zu sein und ein bisschen, also auch genug Selbstliebe und Selbstachtung und Selbstrespekt hast und sagst, weißt du was, ich dokumentiere jetzt einfach mal den Prozess. Ich dokumentiere den Prozess, wie ich da hinkomme, wissend, dass ich nie wirklich ankommen werde. Ich habe vor 2-3 Wochen so ein kleines Video raufgeladen, gerade bei Instagram, habe ich gesagt, Leute, hört auf, immer zu behaupten, ihr seid schon da, ihr habt schon den Erfolg, ihr seid niemals richtig da, du bist immer bei diesen 99% und das ist gut so. Weil die letzten 1%, die hast du erst dann wahrscheinlich, wenn du selig irgendwo auf deinem Bettchen oder auf den Alpen irgendwo, wenn du sagst, das ist mein letzter Atemzug sozusagen, wenn du dieses letzte Prozent ausatmest, dann hast du es geschafft in dem Moment. Also dann musst du es geschafft haben im Sinne von, jetzt bin ich zufrieden, es war ein tolles Leben, ich blicke zurück und es ist super, super, super geil gewesen. Ja? Und bis dahin bist du nie richtig da, du bist immer nur auf dem Weg und das ist ja auch schön. Die Reise ist das Tolle, das, was du erlebst unterwegs, die Geschichten, die Erfolge und Misserfolge, das Hoch und Runter, aber dieses Ungeschminkte in dem Moment und dieses Mitnehmen, damit liebe ich ja, wenn du sagst von wegen, du vloggst wieder, ja, weil das ist ja so, das ist sowas von nah und sowas von cool und dann siehst du auch mal die Imperfektion. Ich glaube, vielen Brands und vielen auch Unternehmen würde es gut tun, mehr zu erzählen, weniger geschliffen zu sein, mehr zu erzählen von wegen, hey, schau, das sind die echten Dinge, die da passieren, weniger gescriptet, schon organisiert und damit es professionell ist und du wirst niemanden in den Karren fahren in dem Moment, aber du musst dahin kommen und sagen, die Reise, die dokumentiere ich jetzt und ich nehme dich mit. Und vielleicht begleiten wir uns jetzt 2, 3, 5, 10 Jahre, vielleicht begleiten wir uns 40 Jahre, was auch schön wäre. Aber es ist nicht nur dieses Instant jetzt grad, ja. Was ja nicht paradox ist, weil die ganzen Netzwerke immer mehr auf diese Stories auch setzen. 15 Sekunden Aufmerksamkeit, wobei du weißt, du hast irgendwie nach bereits 2, 3 Minuten 80% vergessen.
Ja, und vor allem, wenn wir jetzt wieder zurückkommen und by the way, wie heißt der Newsletter?
Der Newsletter, oder?
Ja, der Newsletter, der dich jeden Tag...
James Clear. JamesClear.com, glaube ich, ist es sogar, ja. Ja. Der schickt immer so 3 Dinge. Seine ist von wegen, er schickt so ein Zitat, etwas, was du drüber nachdenken musst und dann gibt er etwas mit, was du deinen Freunden sagen sollst. Ja, also immer so von wegen, frag mal deine Freunde das, ja. Und ich finde den ganz, ganz cool, ja. Ich habe so ein kleines Buch, da habe ich ihn drüber entdeckt, das ist The Little Book of Clarity, das kleine Buch der Klarheit, das ist ganz, ganz ein kleines Büchlein, so in Weiß mit ganz wenig Zeichnungen drin und das ist so ein bisschen meine Meditation auch, die ich regelmäßig mache, wo ich sage, hey, schau, um was geht's effektiv? Und der hat so ein ganz tolles Bild in diesem Büchlein drin, das Wasserglas mit ein bisschen Sand drin. Ja? Und wir sind ständig dran, immer noch mehr Sand in dieses Wasserglas reinzupacken und damit es irgendwann wird düster, düster, düster und du musst mal warten, bis das Ganze gesetzt hat, und dieses Sediment, was auch ein Fundament ist letzten Endes. Ja? Und das ist eine schöne Geschichte, ja.
Sehr, sehr schöne Geschichte. Zurück zu Instagram und ja. Diese 15 Sekunden. Wir waren beim Dopamin, wir waren beim Oxytocin, wir haben jetzt 15 Sekunden. Eigentlich sehen wir uns alle noch ein bisschen mehr Fleisch im Knochen, noch ein bisschen mehr Entschleunigung, auch wieder ein bisschen Dasein. Das geht überhaupt nicht einher.
Es geht insofern einher, wenn du verstehst in dem Moment, dass der Ursprung von diesen ganzen Medien und von diesen Plattformen, du hast das ja live erlebt, auch wie sich das transformiert hat von Radio zu TV zu Film und wieder zurück in diese Mikromomente eigentlich. Der Ursprung war ja dieses sogenannte Clue Train Manifesto 1999, wo es darum ging von wegen, hey schau, wir bewegen uns jetzt hin, dass die Märkte Gespräche werden, dass eins zu allen und alle zu allen plötzlich möglich ist und dass du mehr auf den Mensch wieder besinnen musst, weil natürlich hast du die Aufmerksamkeit, also ich nenne sie im Amerikanischen immer schon ein bisschen schön, weil das ist die Awareness eigentlich eher, das ist die Wahrnehmung und du musst es aber schaffen, in der Wahrnehmung dann runterzukommen in die Tiefe, in die Beziehung. Und viele Leute bleiben immer in dieser Wahrnehmung und Aufmerksamkeits, eigentlich diese Abwärtsspirale drin. Weil sie ständig sagen, ich muss immer wieder das rausspielen, rausspielen, rausspielen. Aber nein, du musst nicht immer rausspielen, du musst dafür sorgen, dass die Leute zu dir kommen. Und du musst mitleben können, dass vielleicht von den 10.000, die du erreichst, nur 3, 4 wirklich dann zu dir kommen. Das ist völlig okay. Und insofern ist eine Story eigentlich wieder eine Chance, irgendwo einen kleinen Pflock reinzuschlagen und eine kleine Aufmerksamkeitsstelle zu generieren. Aber du musst aber auch die Tiefe dann bieten. Du musst, und das sage ich auch meinen Kunden immer, du musst dafür sorgen, dass du auch tiefen Content hast. Du musst, oder diese Longform-Geschichten, du musst Podcasts haben, du musst Videos haben, du musst Blogs haben, schreib Bücher, mach irgendwas, wo die Leute sich wieder vertiefen können, weil das wollen die Leute auch.
Ja, das sagen wir seit 2008, 2010, sagen wir, denk einfach daran, halt wirklich Köder auszuspielen. Also das muss auch nicht böse sein, weil du ziehst ja nicht die Jungs rein oder die Fische rein oder die Damen rein und hast den Knüppel drüber. Aber halt einfach einen Köder geben. Der Köder muss den Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und dann halt einfach, wenn der Köder dann da ist, das ist wie das Amuse-Bouche im Restaurant. Wenn das, dann kommen sie rein. Wenn du dann aber nur Amuse-Bouche hast, dann sind sie halt einfach wirklich dann schnell wieder weg und werden auch keine wiederkehrenden zahlenden Kunden, weil du halt einfach nur so kleinen Scheiß hast.
Absolut richtig, ja. Ich habe so eine Analogie, das ist lustig, dass wir über das Essen sprechen, ne? So, weil ich sage immer, du musst, als Unternehmen musst du vom Buffet zum Snack kommen und wieder zurück. Weil eigentlich ist eine Geschäftswelt nichts anderes als ein Stehapero, wo du irgendwo dieses Buffet hast, was eigentlich dein ganzes Angebot ist, aber du musst immer wieder rausgehen und kleine Plättchen servieren, nennst du es Amuse-Bouche, diese Apero-Häppchen, damit es den Leuten ein bisschen schmeckt, damit sie aber nachher auch zum Buffet kommen. Du musst die Leute, du nennst es ködern oder so ein bisschen anziehen in dem Moment, finde ich absolut richtig, weil du musst, die Leute, die wissen ja gar nicht, was ihnen schmeckt. Und wenn du sie ihnen aber nicht präsentierst auf eine angenehme, mundgerechte Häppchenweise, dann kannst du nicht erwarten, dass irgendjemand irgendwie vor der eigentlich extrem exorbitanten Auswahl, die es da gibt, ja, irgendwo auch einen Weg findet, das richtige Stückchen auch zu finden. Das heißt, die Aufgabe ist eigentlich von uns allen, ob es jetzt im Unternehmen ist oder als Storyteller oder in dem Moment, wo du was baust, dass du schaffst, diese kleinen inkrementellen Stückchen rauszuspielen, zu präsentieren, die dafür sorgen, dass die Leute nachher kommen, aber wenn du dann keine Tiefe hast, dann ja, gute Nacht zum Sexy.
Ja, und das ist halt so ein bisschen ein schau mal hier, willst du? Und das ist ja auch das Schöne daran, weil du überlässt natürlich einfach auch immer noch die Mündigkeit und die Wahl voll und ganz dem Kunden, Kundin, dessen Kunden, ob sie das dann konsumieren wollen, ob sie mehr wollen. Und genau das ist dann, ja, wie du schön gesagt hast, das ist dann Storytelling. Und wenn dann natürlich eben noch der Prozess hinzukommt, wo du dann halt wirklich einfach auch zeigst, mit wie viel Liebe und Leidenschaft und Konstanz und Kontinuität und aber eben auch Rückschläge, wenn du auch solche Sachen kommunizierst, also eigentlich relativ breit auch eingeschätzt bist du wie einem gewissen Grad, dann passiert das, dann ist es nicht mehr Storytelling, sondern dann ist es eher Journeytelling.
Ja, absolut richtig. Ja, und ich ist noch spannend, dass wir jetzt da angelangt sind, weil wenn ich so Geschäftsmodell-Workshops jeweils mache, dann fange ich immer an, so am Anfang mit ein bisschen, ich erkläre so ein bisschen digitale Realität, was draußen passiert, und ich zeige dann, bevor ich dann so in Medias Res gehe, so zwei Zahlen. Das eine ist so die durchschnittliche Conversion Rate im Netz draußen, was die Leute effektiv kaufen oder was umwandeln, und die liegt, je nachdem, wer Statistik du glaubst, zwischen 2-5%. Das bedeutet aber, dass 95-98% nicht kaufen, nicht wollen. Was völlig okay ist. Aber was die Leute ganz oft unterschätzen, ist, dass 3 von 4 Leuten, die eine schöne Story erlebt haben, die ein tolles Erlebnis gehabt haben, die zufrieden waren, die empfehlen das weiter. Das sind 75%. Und ich glaube, die große Kunst ist, wo die Leute auch vielleicht mehr investieren sollten, da müsst ihr wahrscheinlich mal mit dir reden, von wegen, wie kann ich diese Erfolgsgeschichten so erzählen lassen, damit es eben nicht mehr als Werbung und als PR rüberkommt, sondern als echte Geschichte aus dem echten Leben, wo die Leute zufrieden sind und sagen, schau, diese Person hat mir jetzt was geholfen und ich will mehr davon. Und ich denke, das wäre auch was für dich, dieses Indirekt. Und ich glaube, wir bewegen uns immer mehr so in dieser digitalen Realität auch auf das Indirekte zu, wo die Leute immer mehr auch hingehen und sagen, ich empfehle dir was. Und du bist mein Filter sozusagen. Erzähl mir die Geschichte, wie du da gekommen bist. Und oh, das ist spannend, oh, das ist toll. Oh, ja, das finde ich ja lässig. Ja. Und das wird funktionieren. Ich glaube, dieses ständige Bombardieren, dieses ständige Rausspiel wird nicht langfristig funktionieren.
Ja, das bin ich absolut deiner Meinung. Und ich bin aber, und da sind wir wieder bei zu oder hinhören. Ich, mir ist gerade aufgefallen, dass ich meine Uhr nicht gestellt habe. Sieht einfach gut aus, weißt du. Ja, ist echt eine tolle. Für meinen Sohn Sam zu seiner Geburt kriegt er, wenn er 18 ist. Ja, ja, Petit Prince. Weißt du, er, kleiner Prinz und so, macht Sinn. Alright. Wenn wir bei dieser. Oh shit, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, habe ich nicht. Warte, ich bin schnell wieder da. Apropos Uhr, Petit Prince, Geduld. Zuhören, hinhören, da wollte ich kurz einhaken. Du hast gesagt, sollte man erzählen lassen. Natürlich könnte ich auch mit meiner Firma, könnten wir alle diese Geschichten erzählen. Macht für Unternehmen, macht das Sinn. Für Privatpersonen, die können aber auch wahnsinnig viel lernen. Auf der einen Seite in Kursen, ob die jetzt bei mir sind oder bei anderen oder in Webinars. Oder halt wirklich einfach hinhören auch. Weil so viele tolle Menschen in Deutschland, aber auch in Amerika, logischerweise, die haben immer ein bisschen Vorsprung, die machen das richtig gut, halt eben genau dieses auch Snack und Buffet und in den Dialog reingehen und so weiter. Da sind wir wirklich gar noch nicht so stark unterwegs. Das ist mitunter auch ein Grund, warum ich in der letzten Zeit so viel poste. Weil ich will Fehler provozieren. Ich will triggern. Ich will schauen, was funktioniert für mich. Was löst mehr Engagement aus? Was löst mehr aus? Weil wenn ich es dann für Kunden mache, dann mache ich das ja auf deren Kosten. Ja. Und das finde ich einfach eine Schweinerei, wie viel das gemacht wird in der heutigen Zeit, dass das experimentiert wird auf Kosten des Kunden. Oder dass bei Coachings und bei Kursen irgendwelche Halbwahrheiten, die sie gar nicht selber machen, weil sie einfach, ja, sie posten ja praktisch nichts, aber wollen so tun, als wären sie LinkedIn-Experten. Das ist ganz komisch. Und deswegen gebe ich da auch Gas, weil ich finde, ich will es den Leuten selber beibringen. Klar, ich kann es auch für sie machen, aber wenn sie selber machen können, dann ist es eben noch näher, dann ist dieses Instant noch viel schneller dran und es ist auch authentisch und nahbar.
Absolut, ja. Und ich finde es cool, dass du es genau so machst, weil das ist auch etwas, was mir ein bisschen fehlt da draußen in der Szene. Grundsätzlich ist der Beweis bleibt immer so ein bisschen hängen. Wenn ich jeweils was zeige, auch bei Geschäftsmodellmodellierungen, ich zeige auch immer meine Analytics-Daten oder meine Journeys und zeige auch, schau mal hier, das war nicht gut, da ist ein riesen Dip drin, ja, aber ich kann dir sagen, was es war. Weil ich weiß es jetzt, ja. Ich kann dir sagen, von wegen, was, wann, warum und wieso funktioniert. Und ich kann dir sagen, dass es meine Zeit, mein Geld und mein Schmerz war, wo ich da reingegangen bin, weil in dem Moment, das ist ja das Wertvolle. Und ich sage aber auch immer den Leuten, ihr müsst es aber auch selbst machen. Ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr auch in diesen Experimentiermodus reingehen geht und dass ihr das auch selbst ausprobiert. Weil wenn ihr es nicht macht, dann habt ihr nicht das gleiche Commitment, dieses gleiche Gefühl von wegen, ich will es jetzt machen, wie wenn es immer nur der dritte Anbieter macht, die Agentur macht, der Dienstleister macht und so weiter. Du musst es spüren, ja, weil ich glaube nicht, seeing is believing, feeling is believing in dem Moment, oder? Und das ist wirklich wichtig, dass die Leute es auch immer mehr verstehen. Du musst es machen, weil es gibt nichts Gutes, außer du tust es. Und ja, in dem Moment, wenn du aber auch merkst, mein Gott, das habe ich irgendwie und dann hat es nicht funktioniert, ist auch ein Learning, ist ja auch toll. Ja.
Hey, absolut. Und ich hatte wahnsinnig viel tolle Learnings und ich möchte dieses Gespräch unbedingt weiterführen. Ich sehe, deine Kaffeetasse ist leer. Ich habe total Lust auf einen Kaffee. Und dieses Gespräch, das führen wir weiter. Demnächst. Demnächst. Hier auf dem Kanal und beim Podcast und irgendwas machen wir auch noch zusammen. Sei das irgendwie ein lustiger Vlog und so weiter und so fort. Dave, was steht da auf der Kamera? Ja, sage ich doch. 53 Minuten, so lange sind wir jetzt. Das ist ideal. Auch.
Ja, Wahnsinn. Letztes Mal schon. Wir haben gesagt, komm, lass uns mal ein bisschen reden, ja, und eine Stunde später, ja, sind wir immer noch da.
Ja, du meintest so, es geht irgendwie 15 Minuten und eine Stunde später sitzen wir immer noch da. Hey, so geil, das machen wir weiter. Ich glaube auch, den Menschen da draußen hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir sind wirklich über Gebärdensprache, über deine verkratzten Beine hin zu Business-Ideen, wie man Content machen möchte. Und jetzt macht hier hinten auch noch gleich der Velomech, der muss jetzt deinen Kompressor einstellen und die Kundenfahrräder fertig machen. Das ist wahrscheinlich auch gut und richtig Alarm ist auch, merkst du. Also ey, alles echt und live und das lohnt sich richtig. Hey, und wenn du sie toll findest, dann post doch diese Episode bei dir auf deinen Channels, dass noch mehr Leute in den Genuss kommen. Lass uns ein bisschen diskutieren, schreib uns, wie du das gefunden hast oder wenn du Gedanken dazu hast oder noch mehr News möchtest. Ich möchte dich gerne bitten, du hast gesagt, du liest wahnsinnig viel, wenn du mir deine letzten drei Bücher als Tipps noch schicken könntest, damit ich die ebenfalls in die Description hier reinhauen kann und natürlich eben den Newsletter, den haue ich dort auch rein. Plus ein Link zu Roger Baslers Socials, damit ihr auch ihm folgen könnt. Ich bedanke mich sehr herzlich und dann sagen wir jetzt so in 2 Wochen, 3, 4, machen wir gleich nochmal so eine Session. Uns gehen die Gesprächsthemen definitiv nicht aus und ich glaube, der Mehrwert